Original verkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Meistens spreche ich in diesem Podcast ja über Wein und wie er gemacht wird. Heute habe ich mal jemand anderen zu Gast und wir sprechen zwar auch über Wein.
Das stimmt.
Aber mehr ums Essen, würde ich sagen, und wie es auf den Tisch kommt und vielleicht auch einfach, welche soziale und politische Dimensionen Essen haben kann, weil ich habe heute Uno Elci zu Gast und der ist sehr engagiert in dem, was auf den Tisch kommt. Hallo Uno.
Hallo mein Lieber, grüß dich.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
Uno, du bist, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich das sage, so eine prägende Figur der Hamburger Gastronomie-Szene geworden in den letzten Jahren. Nicht dadurch, dass du jetzt das erste Drei-Sterne-Restaurant in Hamburg eröffnet hättest oder sonst irgendwas in dieser Richtung, sondern einfach, weil du ein total engagierter Mensch bist, der so viele Projekte tatsächlich aus der Taufe gehoben hat.
Und das stimmt, wobei es auch verrückt, wie die Zeit so vergeht. Ne? Ich bin jetzt seit 2002 in Deutschland, also auch seitdem auch in Hamburg. Und das sind schon jetzt 24 Jahre und seitdem mache ich eigentlich Gastronomie. Also habe auch zwischendurch studiert und so ein bisschen ja. So ein paar Jahre in der Agentur, aber immer in Gastro geblieben, auch treu geblieben. Damals schon 2009 mit Kitchen Guerilla und danach dann über die Jahre, die waren schon damals so die ersten coolen Jungs, die halt Pop-Ups gemacht haben. Gab es noch den Begriff Pop-Up nicht.
Ja.
Tatsächlich, wir haben das Kaperfahrt immer genannt, wir haben gekapert.
Ja, damals Guerilla waren, und Kapern. Ja,
ganz genau. Damals waren wir jung und knackig. In der Tat, ich bin auch jetzt zarte 42.
Da, noch jung.
Ja, immer noch jung, aber da hat man schon noch ein paar Jahre hinter sich. Also nicht schlimm, ich fühle mich auch total jung. Trotzdem, ich habe schon inzwischen auch letztens wieder darüber nachgedacht, ich mache schon 25 Jahre Gastro. Mhm. Das ist schon eine Zahl, die für sich steht und trotzdem mit sehr viel Demut, weil ich habe immer noch viel zu lernen habe und viel zu sehen habe und eigentlich viel zu wenig kenne. Mhm. Und ich bin ein sehr neugieriger Mensch, der sehr nach Wissen strebt und getrieben wird. Deswegen freue ich mich auch umso mehr, mich in neue Themen einzuarbeiten. Und das war in den letzten Jahren tatsächlich Thema Wein.
Ja. Ja. Kommen wir gleich zu, würde ich sagen. Mich würde ja noch interessieren, du kommst aus der Türkei ursprünglich. Richtig. Du bist also kein Sohn von Einwanderern, nee. Keine zweite Generation oder dritte sogar.
Ich bin die erste tatsächlich.
Du bist die erste Generation. Aus welcher Ecke kommst du?
Ich bin in Istanbul aufgewachsen, also in Ankara geboren. Großeltern Beamten, deswegen Ankara Verwaltungsstadt. Mhm. Und Eltern haben sich beim Studium kennengelernt. Dann sind wir nach Istanbul gezogen, 1987, 88 um den Dreh. Mein Vater war selbstständig, Unternehmer. Mhm. Hatte schon damals in Ankara eine Gastronomie tatsächlich auch witzigerweise. Okay. Meine Eltern haben immer wieder auch Gastro gemacht. Also das ist auch so ein bisschen unsere Verbindung, obwohl sie andere Jobs hatten. Und dann habe ich tatsächlich bis 2000 in Istanbul aufgewachsen, mhm. bis ich 17 war. Da war ich in der österreichischen Schule, deswegen habe ich auch schon als Kind Deutsch gelernt.
Okay.
Also
ein
bisschen Basis hatte ich.
Ja.
Mein Sprachtalent ist zwar wahrscheinlich da, aber war gut mal als Kind Deutsch gelernt zu haben. Dann bin ich 2000 nach Spanien. Mhm. Und da habe ich mein Abi gemacht, 2 Jahre da geblieben.
Okay, wie kam das?
Schüleraustausch, tatsächlich. Habe ich gerade vorhin darüber gesprochen.
Ja, genau, im Vorgespräch kurz, dass dein Sohn das auch vorhat.
Ja, ja und ja, dann war ich halt erstmal für ein Jahr, dann noch ein Jahr länger geblieben, also bis 2002. Und dann bin ich tatsächlich genau genommen 2002 September nach Hamburg gezogen, weil mein älterer Bruder, mit dem ich auch danach mehrere Gastro-Projekte gemacht habe, auch hier Design studiert hat in der HFBK und deswegen total aus Zufall. Also ich hätte auch in Berlin und sonst wo in Stuttgart, hoffentlich nicht Stuttgart, aber vielleicht mit Berlin und sonst wo landen können. Ja, und dann bin ich doch in Hamburg gelandet, wegen meines Bruders tatsächlich.
Ja.
Da bin ich.
Der hatte dieses Projekt, das sich dann Kitchen Guerilla genannt hat, schon gegründet?
Nee, überhaupt nicht. Also 2002 im Kohl hat damals bei Munzburg gewohnt, weil er an der HFBK studiert hat. Dann, bevor ich kam, so einen Monat vorher, ist er nach Ottensen gezogen tatsächlich. Mhm. Dann haben wir gemeinsam das Familienleck übernommen. Ah. Zwei zarte junge Typen. Das war damals eine Penner-Eck-Kneipe.
Ja.
Und dann haben wir draußen eine Szene-Kneipe gemacht, was heute noch läuft. Mhm. Wir haben das Ding 6 Jahre durchgerockt. Und wir waren aber, ich war 19, Kohl war 24, also beide junge Typen. Und dann irgendwann hatten wir keinen Bock mehr nach 6 Jahren, wollten unser Studium zu Ende machen. Und ja, dann irgendwann haben wir es abgegeben. Dann auch 2009 hat mein Bruder dann mit Kitchen Guerilla angefangen. Ich bin damit eingestiegen nach ein paar Monaten. Und damals auch mit seinem damaligen besten Freund, auch mit Olaf. Mhm. Und dann waren wir zu dritt unterwegs, von 2009 bis, ich am Ende bis 23. Ja. Also ich habe das Ding 14 Jahre mit aufgebaut.
Wahnsinn.
Ja, mhm. Aus der Schnapsidee haben wir ein Geschäft aufgebaut, also von keinem Mitarbeitern bis am Ende 40.
40 ja. Mitarbeiter habt ihr mhm. gehabt? Wahnsinn.
Also hat Core inzwischen wahrscheinlich auch mehr, aber Peakzeiten, wir hatten halt Kantinenbetrieb, wir hatten Events.
Ja.
So eine Art kulinarische Agentur, wo wir immer konzeptionell gearbeitet haben an Ideen. Das kam auch damals witzigerweise. Ich habe ja erstmal angefangen, Geschichte zu studieren, dann habe ich abgebrochen.
Habe ich auch gemacht.
Schönes Studium. Ich ja. mochte es, aber nicht in Filtrum im 13. Stock. Das war für mich ein bisschen zu emotional hier in Hamburger Uni, muss ja. ich zugestehen.
Hättest du auch noch das große Latinum nachmachen müssen?
Ja, habe ich zwar angefangen, auch das Graecum, aber
ja, ja.
fand ich schon sehr spannend.
Fand ich auch krass.
Nee, dann habe ich Sozialökonomie studiert tatsächlich.
Okay.
Das Fachbereich ist in Uni Hamburg ein ganz tolles Fachbereich, also dann mit Schwerpunkt BWL und dann Soziologie und Recht. Ja, und dann bin ich zufällig über einen Freund in eine Agentur gekommen, ein paar Jahre in Werbeagenturen gearbeitet, damals mit meinem alten damaligen Chef, der auch ein super gastroaffiner Typ war. Und da natürlich habe ich sehr viel gesammelt, das heißt, wie kann man auch mit Marken kooperieren, mhm. Konzepte schreiben, Konzepte verkaufen, mhm. so, ne? Also wie geht man da um? Und das haben wir dann auch in unserer Arbeit in Kitchenaire dann angebunden, das Kreative gerade mit dem Wirtschaftlichen zu verbinden, dann auch interessant zu machen. Und deswegen war immer schon so, dass wir, also zum Beispiel 2010er waren so die Anfangszeiten der Craft-Beer-Szene.
Ja.
Wir haben da schon Craft-Beer-Events gemacht, mit Bier-Kulinariums gemacht, mit Pilsen-Orca sehr viel gemacht. Also wir waren immer so ziemlich die Trendsetter damals. Aber klar, du wirst auch älter, ne? Ideen gehen aus, und brauchst wieder Inspiration.
Erzähl doch mal kurz das Konzept. Also ihr hattet ja keinen festen Ort bei der Kitchen Guerilla. Nee. Ja.
Kitchen Guerilla war so gebaut, dass wir eigentlich drei Typen waren, die halt immer wieder sich eine Location gesucht haben, um ein Event zu machen. Das könnte ein Flüchtlingsheim sein. Das könnte eine Werkstatt sein, ein verlassenes Gebäude sein, eine Baustelle mhm. sein, alles Mögliche, ein Schiff.
Ja.
Und am Ende immer was Neues gemacht, also eigentlich eine Sache selten mal zweimal gemacht. Und das war immer eigentlich Fun. Und dann irgendwann mal so 2011 waren wir so weit, wo wir sagten, okay, das ist super schön zwar und macht Spaß, aber es ist auch sehr aufwendig. Also entweder jetzt wir machen das, um davon zu leben, oder mhm. wird schwierig.
Ich habe das auch gemacht mit jemandem zusammen, also tatsächlich mit meinem Onkel, der auch weinaffin mhm. ist und in der Weinszene unterwegs war, auch beruflich. Am Niederrhein haben wir eben auch so Weinabende mhm. gemacht, weiß ich nicht, mal zwischen Heidelberg Druckerpressen oder
cool.
in nachts im oder abends im Museum oder
ja.
weiß nicht, mal bei jemandem, der alte Ladenlokale gesammelt hat, sozusagen für um die anzubieten für Film und so weiter.
Ah, okay, weißt du, witzig.
So in so einem, weiß ich nicht, 50er Jahre Ladenlokal gesessen und Weinabende gemacht. Ja.
Ja.
Aber da war, genau, irgendwann stellt sich dann die Frage, was machst du draus? Ne? Mhm. Also machst du es nur just for fun? Oder? Ja. Also bei uns war es eigentlich klar, dass es just for fun bleiben würde, aber
naja. Ja, wir hatten auch unsere Jobs. Ne? Ich habe mhm. damals noch in der Agentur gearbeitet. Mein Bruder war Designer, freischaffend, hat auch viel Ladenbau und so gemacht. Aber klar, das macht dir auch Spaß. So ist, Gastronomie ist auch was ganz Tolles, weil du bist Gastgeber, du kannst auch gestalten.
Ja.
Diese Gestaltungsmöglichkeiten, gerade im kreativen ja. Bereich, machen einem sehr viel Spaß, weil du halt konzeptionell arbeitest.
Ja.
Und ja, dann, wir hatten tatsächlich das große Glück, dass wir das unserem Eigen machen durften. Und irgendwann mal kam auch Facebook um die Ecke und die meinten, ob wir deren Kantine machen wollen.
Okay.
Im neuen Office damals. Wollten gerade neu einziehen und meine erste Antwort war, ja, wir können das Konzept schreiben für euch, dann gucken wir mal.
Mhm.
Und dann haben sie nochmal gefragt, ob wir es machen wollen. Dann haben gesagt, okay, dann wir pitchen es.
Mhm.
Haben es gewonnen, den Pitch. Und dann haben wir unser Kantinenbusiness angefangen und daraus mhm. dann ein solides Business aufgebaut, was mein Bruder heute noch macht. Also das war auch tatsächlich am Ende, ne, Leute im Office bei Facebook waren bei uns auf den Events, von da kannten sie uns.
Ja.
Die fanden unsere Art sehr smart, wie wir ja. kochen, wie wir das auch kommunizieren, die Geschichten erzählen.
Ja.
Ja, und so kamen wir dazu und ich bin dann 2023 dann aus der Firma ausgeschieden. Das war jetzt genug Zeit nach 14 Jahren.
Ja, ihr hattet ja noch eine richtig heftige Phase, also würde ich sagen, also habe ich von außen so wahrgenommen, wenn wir über die Corona-Zeit sprechen. Mhm,
das stimmt.
Ihr habt die Soli-Küche gemacht.
Ganz genau.
Ja, erzähl nochmal was dazu.
Das war tatsächlich mein Herzensprojekt, weil wir irgendwann mal gesagt haben, okay, wir leben in einer Gesellschaft, wo jetzt aktuell jeder Angst hat und an sich denkt. Und am Anfang von Corona war alles total heikel. Und das Erste, was fallen gelassen wurde vom Staat, waren halt die Sozialeinrichtungen und vor allem die Obdachlosen, weil sie halt gar keine Lobby haben. Dieses Land funktioniert leider nur über Lobby. Und wir haben gesagt, wir müssen was machen. Parallel lief schon Kochen für Helden, für das ganze Krankenhauspersonal, das was ja von Max damals in Berlin, Max Stroh, initiiert wurde. Ganz toller Koch auch. Diese Stelle muss man erwähnen. Und dann hatten wir die Idee, beziehungsweise ich meinte dann irgendwann mal, ey, wir müssen dafür was eigentlich machen.
Das heißt, ihr habt damals die Kantine, die ihr hattet, also diese Großküche sozusagen einfach eingesetzt, ne, um für...
Ganz genau.
Das Personal, also frisches Essen zur Verfügung zu stellen, zum einen eben für das Personal in diesen wichtigen Bereichen. Also
ja, die meisten natürlich können sich das gar nicht vorstellen, ne? Aber für uns war vor allem Gastro, vor allem, wir waren halt, wir hatten auch keine Gastronomie in dem herkömmlichen Sinne, wir hatten Events und Kantinen. Das heißt, wir hatten über Nacht nichts mehr.
Ja.
Wir durften nichts mehr machen.
Ja.
Wir waren auch die Ersten, die aufhören mussten. Wir waren die Letzten, die anfangen durften. Und da haben wir gesagt, nee, und wir sind halt beide keine Typen gewesen oder sind nicht, die nichts tun. Das ertrage ich nicht. Und habe gesagt, wir müssen was tun. Und dann kamen wir tatsächlich so auf die... Einmal, wir haben diese Kochen für Helden mitgemacht. Dann haben wir gesagt, lass mal die Soli-Küche machen. Haben draußen einen Verein gegründet. Über 20.000 Mahlzeiten an Obdachlose ausgegeben in einem Zeitraum von einem Jahr, haben sogar einen Container ausgebaut. Der Container steht noch hier in Hamburg, auch einsatzbereit. Eigentlich müsste ich nochmal damit was machen. War sehr schön. Wir haben auch das Essen auch über unser Crowd sozusagen finanziert. Das heißt, wir haben ja Mahlzeiten verkauft, Leute haben die gekauft. Dann hatten wir eine ganz tolle Stiftung, die Lore Rating Stiftung, die das auch mitfinanziert haben. Und es war super. Also es war richtig schön, wie der Container stand einmal hier so ein halbes Jahr auch in Altona. Dann beim Bahnhof, wo wir dann richtig auch Obdachlose bedienen konnten.
Ja.
Und auch die Realität natürlich, ne, Menschen nicht fallen zu lassen, für die da zu stehen. Und genau dieses, ich hasse das Wort Charity. Charity ist von oben herab. Solidarität ist horizontal.
Genau, ist gleichberechtigt, ja.
Ganz genau. Und für mich, ich komme aus einer politischen Familie. Meine Eltern sind alte Linke.
Ja.
Und sind auch schon in den 80ern, 90ern auf die Straße gegangen, auch viel dafür bezahlen müssen, persönlich.
Wie ist das heute
in der
für
Türkei? Schwierig. Was muss man sagen? Also, es ist auch, guck dir die Welt an. Ich meine, es wird immer verrückter und schlimmer. Ja. Ich schüttel nur den Kopf jeden Tag und denk so, fuck, ey, also, wie kann es noch schlimmer werden?
Aber es gibt immer noch eine Steigerung.
Ich hoffe nicht mehr, weil langsam bin ich am Ende mit meinem Latein, muss ich zugestehen. Dennoch. Ja, uns war sehr wichtig das Thema Gleichberechtigung und auch Solidarität in unserer Gesellschaft und gerade in einer Zeit, wo alle total beängstigt und verunsichert waren. Und dann haben wir halt die Soli-Küche gestartet. War schön, war auch eine tolle Zeit. Dann haben wir Lunchboxen gemacht, dann nochmal Produktentwicklung gemacht und dann haben wir Better Lunch Project gemacht. Wir haben so Eintöpfe im Glas gemacht, dann ist irgendwann unser Produzent pleite gegangen. Also ich kann Geschichten erzählen. Auf jeden Fall, wir haben auch echt sechsstellig Geld verdient, sechsstellig Geld versenkt. So ist halt das Leben als Unternehmer. Man muss auch dazu stehen, auch zu seinen, sag ich mal, Sachen, die auch nicht gut gelaufen sind. Das sind auch gute, wichtige Erfahrungen am Ende. Ja, und heute stehe ich da, mach wieder neue Sachen.
Ich habe dann 23 irgendwie, seid ihr einfach dann in andere Richtungen gegangen, du und dein Bruder.
Ja, es ist, Geschwister mit Familie zu arbeiten, ist sowieso immer ein Thema für sich.
Genau.
Und wir hatten auch unsere Differenzen und haben dann irgendwann mal uns ausdividiert, was auch okay ist.
Ja.
Passiert. Kommt im besten Familien vor.
Ja.
So kann man es sein.
Ja. Wie hast du dann weitergemacht?
Ich habe mir tatsächlich erstmal so ein Jahr freigenommen, wo ich gesagt habe, ich brauche jetzt ein bisschen, es waren die letzten Jahre waren echt so hart, auch viel Arbeit und ich habe gesagt, so, ich brauche jetzt eine kurze Pause, habe auch drei Kinder und dann habe ich erstmal so ein bisschen mich orientieren wollen, Wein war immer ein Thema für mich, was ich geliebt habe und dann in der Zeit habe ich mir auch ausgedacht, so, okay, vielleicht mal gehe ich noch mehr tiefer in dieses Thema rein, dann war ich ja, ich kenne Ina Finn sehr lange, die gute Ina, so eine ganz alte, langjährige Freundin. Und die ist ja auch Ausbilderin.
Genau, so Klammer auf, Ina Finn, Villa Werde hier in Hamburg.
Wine Academy heißt es jetzt.
Genau, Wine Academy heißt es jetzt, weil die jetzt zu zweit sind auch und eben tatsächlich Ich habe auch mal da tatsächlich gearbeitet, eine Zeit lang, als die Ina Finn sich eine Pause genommen hat und die Stefanie Döring da die Ausbildung geleitet hat, da habe ich irgendwie 2 Jahre auch da als Mentor gearbeitet.
Ja. Mit unserer guten Steffi vom Weinladen, sagt genau. Claudia auch an dieser Stelle. Auch genau. Eine gute Freundin, langjährige.
Ja.
Und dann habe ich tatsächlich mich entschieden, die Ausbildung zu machen. Habe dann die lange IHK-Ausbildung gemacht, also zwar die IHK-Prüfung nicht gemacht, weil es mir irgendwann mal so wurscht war, aber inhaltlich das nicht, mitgenommen, ne? Brauchst du nicht. Ich habe aber WSET3 geschrieben, also ich nicht, es gibt Leute, die das brauchen,
sollen genau, genau, so war es jetzt nicht gemeint, sondern
du brauchst es nicht. Ich will jetzt nicht gegen Handelskammer dissen, um Gottes Willen, ich bin nicht wahnsinnig. Dennoch, wir lassen es einfach so stehen. Aber dann WSET3 schon geschrieben, auch bestanden, das war einfach für mich wichtig, so ein bisschen auch mich thematisch ins Thema einzuarbeiten. Ich hatte schon davor halt schöne Weinreisen gemacht mit meinem guten langjährigen Freund Raul Scheinmeister, der Tranquilo macht, mit dem ich jetzt mehrere Projekte auch mache.
Ja.
Auch mit Wanda und auch mit Lia. So, das sind jetzt meine 3 Partner quasi, mit denen ich auch die Projekte aktuell mache. Und wir waren auch viel in Osten, also gerade Slowakei, sogar in Ungarn, Österreich natürlich und Italien, auch zum Thema Naturwein.
Mhm.
Und da wollte ich aber auch mehr über das Klassische natürlich mehr wissen, also mein Halbwissen quasi aufrollen zum Vollwissen.
Ja.
Und deswegen war die Ausbildung sehr schön und sehr wichtig. Und hinzu kommt natürlich auch, man lernt auch sensorisch, bildet man sich aus, was auch nicht verkehrt ist.
Ja.
Mein Vorteil ist, ich habe nie geraucht und ich bin Koch. Das heißt, ich kann Sachen schmecken und ich habe immer noch gute Rezeptoren. Also ich kenne auch hervorragende Köche, die Kette rauchen und trotzdem Sachen gut schmecken.
Das ist ja, ich kenne auch Sommeliers, die rauchen. Und immer noch gut schmecken. Also,
aber dennoch ist es auf jeden Fall nicht unvorteilhaft.
Ja.
Ja, habe dann quasi mein Sommelier gemacht und dann angefangen mit meiner Weinbar-Projekt Speisentrank. Tatsächlich damit so Pop-Ups zu machen. Zufälligerweise, wie ich schon von erzählt habe, ich konnte ja, wie man Pop-Ups macht, so, ne? Da komme ich ja her. Und dann habe ich immer wieder an unterschiedlichen Orten meine Events gemacht, immer mit unterschiedlichen Themen, mal mit Lallier, mal mit irgendwie verschiedensten Winzern, mal eigene Themen wie so ein Produkt wie so eine Frito Misto und Rosé. Dann war ich halt lange hier in Oxhoft-Ottensen mit Christian zusammen, ist auch ein langjähriger Freund.
Ja.
Er hat mir so ein bisschen Asyl gewährt sozusagen für die Zeit. Wir haben so über fast 1,5 Jahre dann gemeinsam Pop-Ups gemacht.
Ja.
Bei mir im Laden immer 2-mal die Woche. Und dann habe ich habe eine Produktionsküche mir gemietet bei Tranquilo bei Raul. Da produziert auch meine Sachen. So mache meine Caterings, meine Events, auch Private Dinings. Dann habe ich ein Kochbuch geschrieben in der Zeit noch.
Ja, Wahnsinn.
Und. Also genau. Es war auf jeden Fall nicht langweilig.
Ja.
Mache jetzt auch noch seit ein paar Monaten meine eigenen Rezeptvideos aus dem Kochbuch heraus über meinen Insta.
Mhm.
So ein bisschen also mein Personal Brand sozusagen.
Mhm.
Baue ich auch so einen Laden. Für mich aktuell hier in Hamburg. Also wenn jemand was hört...
Also du willst doch wieder dich fest verankern.
Ja, ich brauche zumindest eine Base. Ne?
Ja.
Also ich glaube, eine Base ist sehr wichtig. Das Nomadentum ist schon was Schönes, aber schon einen Ort zu haben, aus dem du agierst, vor allem, dass Leute dich auch erleben können.
Mhm.
Weil ich habe halt gemerkt, das ist doch für viele Menschen sehr abstrakt, weil sie halt nicht ganz oft checken, wo du bist.
Ja, genau, das wäre jetzt so meine Frage. Du bist irgendwie überall und nirgendwo.
Ja, ganz genau. Also fast wie der Heilige Geist.
Ja.
Ich würde mir das jetzt nicht zumuten, mich Heiligen Geist zu nennen, aber ein Stück weit schon, also komm sehr nah ran.
Genau.
Ach, herrlich.
Speisentrank,
ja. Speisentrank sozusagen ist meine Spielwiese.
Mhm.
Das habe ich auch bewusst so, ich fand den Namen einfach witzig.
Ja.
Das ist sehr beschreibend auf jeden Fall, also sprich für sich. Und da habe ich halt verschiedenste Sachen ausprobiert, so Sharing-Menüs, à la carte, mit verschiedenen Winzern, Weingütern, Weinrichtungen, von Natur bis klassisch, von Champagner bis, hast du nicht gesehen, mal ein Winzerabend, mal ein Regionabend, also einfach mal auch mich auch selber weiterzubilden und Sachen auszuprobieren, mal deutsch-türkisch bis irgendwie französisch, so mal ein Muschelessen und. Sogar Döner gemacht, Döner mit Blaufränkisch, war auch ganz geil.
Ja.
Habe ich mir extra eine Dönermaschine gekauft. Also ich kann auch Döner machen. Können wir vielleicht mal.
Mit gutem Fleisch.
Ja, mit gutem Fleisch natürlich immer.
Ja.
Backhandel mit Grünwelt-Diener natürlich. Also solche Dualitäten.
Mhm.
Das macht mir Spaß. Da ist immer noch der Konzepter in mir, der so an Ideen arbeitet. Und Speisentrank ist meine Spielwiese sozusagen, wo ich dann auch Events, Caterings und alles Mögliche dann auch für Marken, für Privatpersonen, Unternehmen mache, auch für mich. Und Laden, den ich aktuell suche, wird eher so eine Weinbistro sein. Also ich will so eine offene Küche, offene Bar, sogar gerne mal so ein DJ-Pult. Mhm. So ein bisschen eine Mischung zwischen Listening Bar, Bistro und Küche. Offen, simpel gelassen, kleine Karte, große Weinkarte, kleine Essenskarte, aber liebevoll und nahbar für die Menschen.
So, ne? Das ist so das Thema auch. Ne? Ja. Ich meine, dein Kochbuch heißt ja Alles in die Mitte, Essen, das verbindet.
Richtig.
Ja. Also dieses Horizontale, von dem du vorhin auch bei der Soli-Küche gesprochen hast, das ist eigentlich so auch das Thema, das sich so durchzieht. Ne? Also,
total. Also ich glaube, die Simplizität ist ein ganz schönes Ding, weil ich muss nicht immer hier ein Schäumchen und Süßchen haben, was ich total toll finde. Ne? Also Steine-Küche,
wenn man mal vor so einer Teller sitzt. Ne?
Seine Daseinsberechtigung. Und es gibt Leute, die das hervorragend machen. Und das sind richtige Künstler. Und dennoch, ich finde, dass Menschen halt Sachen brauchen, die für sie halt einfach an die einfachsten, tiefsten Kindheitserinnerungen ransetzen. Und das sind halt, ne, also ich brauche bei einem Gericht eigentlich nicht mehr als 3, 4, 5 Zutaten. Alles drüber ist halt eine Spielerei. Mhm. Dennoch ist auch dieses Verbinden, also das Sharing war immer unser Thema schon mit Kitchen Guerilla. Mhm. Weil wir natürlich aus einem Land kommen, ich und mein Bruder Türkei, Essen wurde immer geteilt. Mhm. Also wir haben jahrzehntelang mit unseren Eltern immer, und diesen großen Freundeskreis, meine Eltern, alle sich schon jahrzehntelang kannten aus der Uni-Zeit, was auch immer, immer groß essen gegangen. Und das war mal das Fest, ne? Also der Deutsche geht in die Kneipe, der Südländer geht essen. Das ist unser Kneipe quasi. So, das ist halt dieser soziale Akt des Zelebrierens des Essens. Also das ist nicht nur eine Nahrungsaufnahme im Sinne einer Sättigungsbeilage, sondern das ist ein sozialer Akt, der verbindet.
Ja, ich meine, das zieht sich eigentlich vom Mittelmeerraum ja bis nach China. Ne? Also ich meine,
natürlich.
Das ist ein, ich würde sogar sagen, also der größte Teil der Welt. Weltweit teilt sein Essen eigentlich traditionellerweise.
Ja.
Und
total.
Die Tatsache, dass wir irgendwie alle vor unseren eigenen Tellern sitzen, sozusagen. Und also sitzt man ja da dann auch, aber man nimmt sich halt aus der Mitte. Und
naja, ich glaube, es ist so ein bisschen ein Produkt der kapitalistischen Gesellschaft, ne, die halt sehr viel mit Eigentumsanspruch und in Deutschland würde ich auch den Deutschen oder Nordeuropäern unterstellen, dass sie nur für sich sind, weil hier gab es auch ein Abendbrot und gibt es nach wie vor. Und hier wurde auch im Mittelalter alles geteilt und danach auch. Und das Individuelle hat natürlich was Schönes. Dennoch glaube ich, dieses Land hat auch eine Kriegstraumata hinter sich, also zwei Kriege, die natürlich was mit den Menschen ja auch getan hat. Dementsprechend sind sie natürlich immer sehr, sehr ängstlich und sehr vorsichtig gewesen.
Wobei die anderen Länder auch alle Kriege hinter sich haben. Ne?
Ja, das sicherlich, aber ich glaube, wir sind aus der Täterperspektive
ist was anderes. Meinst du, das ist nochmal was anderes?
Ja, ich glaube, das Trauma sitzt ein bisschen tiefer. Dennoch, aber ich werde jetzt nicht in die deutsche Psyche einsteigen, das ist jetzt, dann würden wir irgendwann bei Herrn Merz landen und das wollen wir nicht. Der hat mich schon letzten Wochen genug aufgeregt, muss ich sagen, mit seinem Mist, was er von sich immer wieder gibt und was einem erstaunt.
Das passiert auch im Moment fast täglich.
Ja, ist schon so inzwischen links, rechts, ob Erdogan, Putin, Trump, Netanyahu, wähl aus aus der Trickkiste, welchen Mistkerl du halt irgendwie haben möchtest. Aber zurück zum Thema, Essen verbindet und das ist auch mein Thema. Und ich finde, dass Essen auch Brücken baut. Also, ne, das ist, und du siehst das auch, das ist in dem Buch genauso geschrieben. Das Buch hat 4 Kapitel. Das erste Kapitel ist die Levante. Ist eigentlich ein sehr eurozentristischer Begriff, die Levante, weil das ist da, wo die Sonne hochgeht für uns.
Ja.
Die Völker würden da anders sehen, aber da sind halt 4 Länder, also ne, Palästina, Israel, Syrien und Libanon, die erstmal dafür stehen und deren Küchen und deren Rezepte. Dann gibt es natürlich Türkei, die für sich steht als Kapitel, weil das ist meine Heimat, meine erste Heimat zumindest. Und dann Griechenland, wo ich eine Verbindung habe, auch meine Co-Autorin, die Bilder gemacht hat, die liebe Elli, ganz tolle Frau, an dieser Stelle auch einen schönen Gruß. Die kommt aus Griechenland. Ja. Ich habe wiederum mit Griechenland auch viel zu tun, war ich sehr schon oft da als Kind. Mein Vater lebt in Griechenland, als seine Wahlheimat.
Es gibt ja auch bis heute eigentlich griechische Türken und türkische Griechen eigentlich. Ne?
Naja,
das war ja auch ewig lange
ein Volk.
Ein Brei.
So. Also das Osmanische Reich von Marokko bis Wien. Also es sind diesen Haufen Bastarde auf eine positive Art und Weise zu beschreiben. Und der Kulturraum zieht sich auch vor allem durch die Kulinarik. Merkst du das auch, dass wir verbunden sind? Dann gibt es Westeuropa und das sind dann vor allem die Länder Italien, Spanien und Portugal. Ich habe so ein bisschen Frankreich ausgeklammert, weil Frankreich ist für mich mehr Butterküche als Olivenöl. Gibt es natürlich eine große Mittelmeerküste. Und da gibt es auch natürlich Ratatouille und Olivenöl und alles, aber für mich ist Frankreich immer das Land der, die Küche der großen Soßen und Patés und ja, also ich mag's sehr gerne, kann man schon machen, vor allem die Weine sind auch sehr toll, aber passt nicht jetzt an ein Mittelmeer-Kochbuch. Und ich arbeite auch tatsächlich gerade an einem neuen Kochbuch.
Okay.
Das Konzept liegt dem Verlag auch vor. Also das wird auch, diesmal geht es um die ewige Stadt. Nicht Rom, sondern Istanbul. Was nämlich Konstantinopel hieß.
Also das zweite Rom quasi.
Rom wurde auch tatsächlich als zweites Rom
gegründet. Ostrom war das ja, ne?
Ja, genau. Nee, nicht mal, weil der Kaiser Konstantin hat ja die Hauptstadt von Rom nach Konstantinopel getragen, also genau, sozusagen, und er hat auch diese Stadt nach dem Ebenbild Roms aufgebaut. Rom hat 7 Hügel, Istanbul hat auch 7 Hügel, weil der Konstantin meinte, es muss 7 Hügel haben. Und genau mit einem Hippodrom
zum,
und
hast du. Im Zweifelsfall hätten sie noch einen aufgeschüttet.
Haben sie auch gemacht. Also die haben sie gemacht? Ja, total geil. Tatsächlich, es gab eigentlich 6 und den 7. hat er erfunden.
Okay.
Ich bin natürlich so als Althistoriker, so, ne, mein erstes Studium zwar nicht abgeschlossen, aber in meinem Herzen muss ich immer Sachen so ganz genau wissen. Mhm. Deswegen habe ich auch in den letzten Monaten sehr viele Konstantinopel-Geschichtsbücher gehört und gelesen. War schon super spannend. Ja, also man lernt auch immer neue Sachen. Aber die ewige Stadt ist auch insofern sehr spannend, weil du merkst, da sind, das ist dann immer so 400 nach Christus, Konstantin gründet diese Stadt, die eigentlich früher Byzantion hieß. Und das, damit das römische Kaiserreich sozusagen das Zentrum trägt er nach Osten rüber. Und die Byzanz, also die Byzantiner, was wir die, wie wir die heute nennen in Europa, die waren eigentlich Römer und bis zum letzten Moment, bis Konstantinopel erobert wurde von den Türken, haben sich auch Römer genannt.
Ja.
Also die haben sich gar nicht Byzanz genannt, das ist ein Mittelalter, also spätmittelalterlicher Begriff, der von uns kam, von Europa.
Worden, genau,
Weil wir wollten nicht zugestehen, dass die Türken Rom erobert hätten. Das war halt das Thema. Aber sehr spannend, sehr schönes Land, sehr schöne Stadt, die für sich steht und die Küche auch eine ganz lange Tradition hat von Palastküchen, von Rom, Byzanz, Osmanisches Reich, auch die Völker der Stadt, also ne, die Juden, die Armenier, die Griechen, die Türken, so, die alle für sich stehen. Sehr spannend, sehr, sehr spannend.
Totaler Melting Pot eigentlich, ja, ne? Quer durch die Geschichte.
Ja. Ich bin sehr gespannt, wie ich das schaffe, in 200 Seiten alles rüberzubringen. Habe ich so ein bisschen Angst vor der Aufgabe, aber ich habe mir schon einen kleinen Plan gemacht. Mal sehen.
Ja. Okay, wie viele Stunden hat dein Tag so?
Also offiziell 24. Ich habe ja auch 2 bis 3 Tage meine Kids da.
Ja, eben.
Ja, Geld muss auch verdient werden, so, ne? Also, wenn ihr Aufträge habt, gerne sagt Bescheid. Ich nehme an.
Er hat noch Kapazität.
Ich habe noch Kapazität. Nee, aber ja, ich versuche tatsächlich mir einen guten Schlaf zu gönnen und bin abends auch nicht mehr so viel unterwegs wie früher. Und man würde wahrscheinlich bei mir denken, dass ich jeden Tag literweise Wein trinke, tue ich nicht.
Ja, das geht mir genauso.
Ja, ich trinke gerne Wein, auch guten Wein, aber.
Ich auch, aber es.
Ja. So,
ich gehöre auch zu denen, die zunehmend weniger Wein getrunken haben. Das passt so ins Gesamtbild. Das tut mir für die Winzer auch leid, aber für meine Gesundheit ist das schon okay so.
Aber ich probiere gerne Sachen. Ich habe auch gelernt, auszuspucken auch, also zur Not. Und vielleicht mal ganz zum Anfang zurück. Also Wein 23, die Ausbildung. Ich fand Wein so faszinierend. Also ich habe immer mal Bier getrunken, da war ich nicht der Biertrinker. Ich war ja, ne, mein erster Job war eigentlich, ich hatte eine Bar. Das heißt, ich komme ja eigentlich als klassischer Barkeeper zu Koch. Und dann Sommelier. Und was ich bei Wein so toll finde, ist, es ist ein Jahrgangsprodukt. Und das heißt, Bier ist immer Bier. Schmeckt auch immer gleich, weil du hast einen Jahrgang, du kannst immer dasselbe Bier brauen.
Genau, es sei denn, du hast so Spezialbiere wie Cantillon oder so, also Gösen, Lambics, die dann Jahrgangsbiere sind. Aber das ist natürlich die Ausnahme. Ne?
Also
genau, wenn du bei Weinen auch, genau, auch Weine hast, die über mehrere Jahrgänge gehen, mittlerweile wieder auch zunehmend. Aber auch das ist die Ausnahme.
Ja, natürlich, du kannst auch sagen, beim Wein am Ende 90% des Weins kostet unter 4 Euro und ist ein Supermarktprodukt, ein Industrieprodukt, keine Frage. Ja. Das wissen wir alle dennoch. Ich fand diese Facettenreiche beim Wein, kenne ich bei keinem anderen Getränk. Gibt es einfach nicht. Punkt. Also, das ist auch jetzt.
Ja, also ich hab mir in der Corona-Zeit, ich habe auch eine Phase gehabt, wo ich gar keinen Alkohol vertragen habe, mich mal ein bisschen tiefer in das Tee-Thema reinprobiert. Und da würde ich sagen, Tee schafft es auch. Ist natürlich ein völlig anderes Getränk, aber von der Komplexität her und funktioniert es auch. Ja, ja.
Definitiv. Sicherlich, aber so bei diesen gerade so diesen kalten und alkoholischen Getränken, ich kenne nichts anderes. Nee, so, ne? Spritosen sind auch toll, aber die dröhnen auch ordentlich natürlich. Ja. Also ich trinke gerne Raki, traditionell, kulturell gebundenerweise. Aber Wein hat auch diese Geselligkeit. Ne? Also du kannst, weil wenn du so eine Flasche Raki hinter dir hast, dann weißt du schon, was du getan hast. Mhm. Und man kann
und vielleicht weißt du auch am nächsten Morgen noch, was du gestern getan hast. So.
Ja, in unserem Alter schon. Ab meinem Alter zumindest jetzt, Ü40. Dennoch ist beim Wein das halt das Schöne, du kannst halt, ne, du fangst deinen Abend, du sitzt mit Freunden, ob du jetzt irgendwie zwei Gläser trinkst am Ende oder jeder eine Flasche, ist trotzdem immer noch okay. Also ne, wenn du einen guten Stoff hast, der dir keine Kopfschmerzen bereitet, dazu halt gute Gespräche hast, was Gutes zu essen hast. Ich liebe es. Ich liebe es tatsächlich,
dieses Gesellschaft. Ja, das liebe ich auch total. Ja. Ne? Also ich meine, ich trinke ja nicht alleine zu Hause vor mich hin oder mit meiner Frau, die auch praktisch keinen Alkohol trinkt, sondern es ist eigentlich ein gesellschaftliches Ding, Wein zu trinken. Und jetzt haben wir aber irgendwie anscheinend das Problem in unserer Gesellschaft, dass das viel seltener zunehmend seltener stattfindet.
Ja.
Die jüngere Generation anscheinend auch entweder so vereinzelt ist, dass es nicht mehr stattfindet, oder wie nimmst du das wahr? Ich meine, du bist ja überall und nirgendwo, wie wir festgestellt haben.
Ja, ich glaube, wir haben ja verschiedenste Themen, ne, die so ein bisschen da reinspielen. Einerseits, Deutschland ist immer so ein sehr preissensitives Land gewesen. Das heißt, hier ist immer ein Thema, Gastronomie zu betreiben, damit Geld zu verdienen, weil Leute immer eigentlich weniger ausgeben wollen. Das ist natürlich, und gerade die Unsicherheit der letzten Jahre durch die ganzen Kriege und wirtschaftliche Themen spielt natürlich leider da eher so in die Ängste ein, dass die Leute dann auch sowieso noch weniger Geld ausgeben wollen für so einen Luxus. Klammer auf Klammer zu, für viele ist Essen gehen Luxus.
Ja.
Das heißt, die gehen einfach weniger essen. Dann haben wir die junge Generation, die halt in ihren Konsumverhalten viel, viel bewusster ist. Ne? Mhm. Also es wird immer denen vorgeworfen, die wären so Social Media. Nee, ich finde, dass die junge Generation eigentlich viel bewusster ist. Die haben es auch uns schon auch mit Fridays for Future bewiesen. In vielen Ebenen sind sie viel bewusster als die ganzen Boomer und sogar meine Generation. Ich bin jetzt, weiß ich, Millennial. Ich bin 83 geboren.
Naja, Millennial, ich bin ja Boomer.
Du bist ja Boomer, so ne? Und aber die sind halt, und die natürlich achten auch auf sich und dann haben sie verschiedene Alternativen, die essen auch viel weniger Fleisch als wir.
Mhm.
Und ich glaube, der Wein muss auch seinen Platz wieder finden. So, ne? Es ist halt,
aber hat sich auch das sozusagen das Betäubungsverhalten verändert, weil ich meine, also gekokst und so weiter wird ja wie bekloppt, ne? Und andere Substanzen, ja. Und wenn ich so in andere Gespräche reinhöre, dann ist es manchmal so das Ergebnis, ja, wenn ich mir abends irgendwas reinwerfe, dann geht es mir am nächsten Tag gut, ich weiß das. Und wenn ich irgendwie, wenn ich Alkohol zu mir nehme, geht es mir am nächsten Tag halt nicht gut. Und also dann habe ich tatsächlich manchmal so das Gefühl, das verschiebt sich einfach nur.
Ja, sicherlich, ne? Also ich meine, ich kann natürlich nicht viel auf den Drogenkonsum der jungen Generation sagen.
Ich letztlich auch nicht, aber
gefühlt in den 90ern, 2000ern, die letzten Jahre auch immer weniger, aber klar, wenn du ausgehst, ne, Leute, kiffen ist sowieso, gehört zum Standardprogramm, ich tue es nicht mehr, schon seit 20 Jahren nicht, ich habe immer aufgehört nach der Abi. Und klar, es gibt Leute, ne, die so abends immer so eine Substanz brauchen, wenn sie halt unterwegs sind, ne, sei es Pillen, Koks. Und ich lasse es immer so auch wertefrei, so, ne, wenn Leute damit umgehen können, das ist deren Entscheidung, sollen sie gerne machen. Und wenn sie auch der Meinung sind, dass es am nächsten Tag besser ist.
Das, aber es ist tatsächlich nicht so, sozusagen, diese Substanzen tragen jetzt nicht unbedingt dazu bei, zusammenzufinden. Ne?
Nee.
Also nicht so wie, also in unserer Idee zumindest.
Aber ich glaube, ich kenne auch keine Menschen, die abends irgendwie beim Essen sitzen und sich Koks reinhauen. Nee. Also ne, das ist schon ein anderes. Diese Drogen, von denen wir geredet haben, vielleicht sind auch sehr viel mit dem Ausgehverhalten der Menschen zu tun.
Mhm.
Bist du jemand, der tanzen geht? Und ich kenne genug Leute, die alkoholfrei sind und tanzen gehen. Ja. War ich auch jahrelang, fand ich grandios. Gleichzeitig für mich, diese Geselligkeit des gemeinsamen Essens und Trinkens ersetzt nichts.
Ja.
So, ne, das ist auch mein Buch. Alles in die Mitte ist auch eine Hymne.
Eine Hymne auf die Geselligkeit.
Auf die Geselligkeit, auf die gemeinsame Zeit und Teilen. Die Idee des Teilens, das Gefühl des Teilens. Dennoch, ja, es wird weniger. Leute trinken weniger, Leute trinken bewusster. Das ist aber auch gleichzeitig eine Chance für die Branche, finde ich. Also es ist eine Herausforderung und eine Chance. Und natürlich alle, die jetzt Massenprodukte gemacht haben, massenhaft verkauft haben, die müssen halt in ein Umdenken geraten und sich fragen, habe ich noch meinen Markt dafür, ja oder nein? Es ist ja eine betriebswirtschaftliche Frage, auch die auf verschiedensten Formen, also von Kostenaspekten bis Investitionen bis Marketing. Und ich finde aber, gute Winzer werden immer ihren Markt haben. Und die werden sich auch wieder neu erfinden können. So, ne? Das ist
ja, ich glaube das auch. Im Zweifelsfall müssen sie halt ein bisschen schrumpfen, wenn sie in den letzten Jahren zu stark gewachsen sind.
Aber natürlich ist es schwierig, wenn du auf einmal jemand bist, der nicht 6 Hektar hat, sondern 60, 70, 80 und natürlich andere Personalkosten hat, andere Strukturen hat und dass du trotzdem handwerklich arbeitest, das heißt auch viel höhere Kosten hast, halt irgendwie die Betriebe, die komplett maschinell arbeiten und so weiter und so fort.
Ja.
Und trotzdem am Ende ist, ich meine, das ist am Ende auch ein Geschäft und jeder Unternehmer muss sich den Herausforderungen der Zeit halt stellen. Und ich glaube, die Branche steht auch vor dieser Aufgabe und die Leute, die da schon immer ein bisschen bewusster gearbeitet haben, werden eine Chance haben. Die Leute, die immer schon so ein bisschen mit der Hand vor dem Mund gearbeitet haben, und die gibt es halt in Gastronomie auch genauso. Es ist sehr ähnlich eigentlich. Und wahrscheinlich, ich finde, dass die Winzer sicherlich als Landwirte viel verantwortungsbewusster und unternehmerischer gedacht haben als die meisten Gastronomen, da bin ich mir absolut sicher. Die werden schon ihre Chancen finden und leider ist auch in jeder Branche werden sicherlich dann auch gute Leute leider das nicht überleben.
Ja.
Das ich total schade finde, aber ist unvermeidbar. Und das ist das Thema. Hinzukommen natürlich, Wein ist halt ein Kulturgut.
Ja.
Ne, weil es halt gerade durch diese ganze Regionalität, die Rebsorten, das Klima, das Terroir, so, ne, wir können über so viele Sachen reden und auch die Geschichte, die mit sich bringt, sehr viel tiefer in unsere Gesellschaft reingeht. Also wenn du in Weinregionen unterwegs bist, das bist du ja, da hat Wein eine ganz andere Bedeutung. Wir sind natürlich hier sitzen in Hamburg im Norden. So, ne? Wir haben gar keinen Bezug eigentlich dazu kulturell, außer wir trinken das Zeug.
Ja, eben. Aber wir sind eben ein Markt. Ne?
Ja, wir haben dafür. Wobei in Hamburg als Hafen natürlich interessant. Viele wissen das zwar nicht, aber wir haben auch hier Weinhäuser, die schon seit dem Mittelalter Wein gekauft und gereift haben. Genau. Also das schon, diese Kultur gibt's.
Also aber, wenn man schon mal vom Rotspon zum Beispiel gehört hat, das ist ein typischer Wein, der eigentlich aus Bordeaux kam, aber in Hansestädten eben dann gereift ist, ne, bis er dann verkauft wurde.
Total interessant, so, ne? Das ist wieder die Geschichte, der Historiker in uns geht dann wieder auf.
Ja.
Aber das ist natürlich das Schöne und ich glaube, die Winzer hatten schon in den letzten Jahrzehnten durch den Klimawandel schon die Herausforderung.
Ja, und jetzt, der geht natürlich weiter.
Ja, der geht weiter.
Also der Klimawandel geht weiter und die Herausforderungen nehmen zu.
Die Entwicklung geht weiter und immerhin haben sie auch über die Jahrzehnte gelernt, damit umzugehen. Und ich glaube, genauso werden sie auch damit lernen, damit umzugehen, wenn der Konsum zurückgeht, weil die geht auch nicht über Nacht zurück, die geht schon seit ein paar Jahren stetig zurück. Das heißt, man hat auch jetzt Zeit, sich neue Gedanken zu machen.
Stimmt, wobei trotzdem es schon einen Bruch gibt. Ne? Also ähnlich die Zeit, in der ihr aufgehört habt mit der Kitchen Grill, ja. Ich würde das auch mal so auf 23, 24. Ja. Also Corona ging ja noch gut, nicht für die Gastro natürlich, aber für die Winzer auf jeden Fall, also für die meisten, die haben schon ganz gut verkauft in der Zeit und dann gab es aber tatsächlich auch einen Bruch, ja, und der ist schon so irgendwie, ich glaube, eher Mitte 24 zu verorten, seitdem es einfach doch recht stetig bergab geht. Ne?
Ja. Aber naja, ich meine, die Wirtschaft kriege alles, Spritkosten, ne? Das ist jetzt das beste deutsche Thema gerade. Wir haben keine Bauern protestiert derzeit dennoch. Ja, also das ist
ein
Thema.
Ja, genau. Ich habe gestern auch was dazu gelesen, auch zu den Bauernprotesten, warum die denn jetzt nicht durch die Gegend fahren, obwohl sie ja eigentlich, also wenn sie es konsequent machen würden, wie damals. Ja,
schlimmer als unter Habeck gerade.
Genau.
Ja. Der arme Mann, der am Ende den Scheiß aussitzen musste. Ja, schon verrückt. Ja, es sind schwierige Zeiten. Also es ist.
Hast du denn auch das Gefühl, dass das auch mit einer gewissen Form von Kulturverlust einfach einhergeht? Also weil du sagst, und das sehe ich ja genauso, Wein ist halt ein Kulturprodukt mit Traditionen, mit Geschichten, dass es einfach zunehmend weniger Leute auch interessiert tatsächlich?
Sicherlich. Also ein Stück weit schon, aber ich sehe auch unter den jungen Leuten, die sich dafür begeistern, gerade für die Art von Weine, die nicht jetzt Industrie, Masse sind, sondern eher so Qualität. Die sind schon trotzdem auch und trotz ihrer jungen Jahre sehr interessiert dran und auch an die Geschichten. Ich glaube, mit Geschichten werden wir immer Menschen begeistern können. Aber klar, Kultur wandelt auch, ne? Also das ist ja, ich meine, die Leitkultur. Ich habe inzwischen die Musik, die meine Tochter hört, die ist 11. Und meine 6-Jährige tanzt auch dazu mit ihrer Schwester, weil sie das auch schon die ganzen Texte kennt. Ich habe keine Ahnung von dieser Musik. Also ich kenne auch die Künstler nicht, die Künstlerinnen. Inzwischen ein paar kenne ich natürlich. Ich weiß, wie die aussehen, aber es ist auch, ne, ich höre immer noch mal Deep Purple und Pink Floyd, das haben meine Eltern gehört.
Das Witzige ist, dass meine Kinder tatsächlich auch auf die Musik so ein bisschen eingestiegen sind, die ich höre.
Ja, mein Sohn auch.
Gehört habe auch so, und, genau. Also plus natürlich auch
ihre eigene Musik.
Klar.
Ja, mein Sohn war vor 2 Wochen auf einem Hip-Hop-Konzert und er hat mir dann die Musik vorgespielt. Ich habe aber die Augen verdreht und gesagt, alter Schwede, was ist das? Und das ist Kultur.
Ja.
Also ob es meine Kultur ist, weiß ich nicht, aber es ist eine Kultur auf jeden Fall. Und das ist mit Wein genauso. Ich glaube, das ist wieder die Wandelfrage und das sehen wir zum Beispiel bei den jungen Winzern, die halt schon auch teilweise auch jünger sind, also Anfang 20, Anfang 30, sogar auch jünger als ich. Die haben auch natürlich mit einer ganz anderen Leitkultur, Popkultur, Gesellschaft, hier Kultur aufgewachsen und die bringen das wiederum in ihren Etiketten, in ihren Weinen halt zum Ausdruck. Was auch schön ist, und da siehst du wieder diesen Wandel. Ne? Es gibt eine Bewegung mit dem ganzen Naturwein-Thema, die so ein bisschen back to the roots geht. Das heißt, so ein bisschen naturbelassen.
Naturbelassen im Zweifelsfall in Amphoren ausgebaut, was ein 8000 Jahre, wahrscheinlich 8000, vielleicht sogar älter Art des Ausbaus ist.
Und das ist spannend. Und das ist auch da, finde ich, das Spannende. Ich glaube, der Markt wird sich selbst regulieren und trotzdem die Player müssen auch selber agieren. So, ne? Und als Unternehmer, was ich auch Jahrzehnte schon bin inzwischen, kann ich nur sagen, du gestaltest mit. Du entscheidest, ob du Täter oder Opfer bist. Das ist eigentlich ganz offen, weil am Ende keiner wird Mitleid mit dir haben. Wieso auch? Weil du bist am Ende leider, ich meine, ob wir das politisch anders sehen oder nicht und auch die staatlichen Förderungen, die es ja teilweise auch nicht gibt oder nicht ausreichend sind, wir sind in diesem kapitalistischen Game drin und wir müssen da auch drin bleiben und leider, das ist aktuell das Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Mhm. Und dieses System ist gnadenlos, ja? Die kann dich halt in die Pleite treiben, die kann dich auch irgendwie in die Reichtum treiben.
Das stimmt. Und trotzdem halt leben wir, und das habe ich selber auch erfahren, auf der anderen Seite in einem System, das sich zu einem gewissen Teil dann doch noch aufhängt, wenn du eben scheiterst. Ne?
Ja. Zumindest in Deutschland. Ne?
Jetzt wird die speziell hier in Deutschland.
Sind halt in Amiland gefühlt unter 3 Pleiten, bist du nicht Unternehmer genug. Ne? Also guck dir mal die ganzen großen Giganten an, wie Musk und so weiter, die hatten alle schon mal so Riesenpleiten und dann wurden sie erst ernst genommen. Die haben eine ganz andere Kultur des Scheiterns, was ich sehr schön finde in den Angelsächsischen. Und hier ist es natürlich sehr protestantisch, sehr, vor allem hier im Norden, so, ne, sehr mit Scham verhaftet.
Ja, ja, ja.
Und dieses Scham finde ich immer sehr gefährlich, weil aus Scham heraus
man Sachen auch verschleppt oder verdeckt.
Christian Ulm sollte sich schämen, definitiv. Da ist Scham angebracht, aber bei einem Scheitern geschäftlichen ist kein Scham angebracht, sondern eher umdenken, lernen, weitermachen, besser machen, neu gestalten. Und das ist, glaube ich, genau dieses Thema. Da muss ein Umdenken kommen, aber ich glaube, auch die jüngeren Generationen sind da auch viel auf eine Art schamfreier, was ich sehr toll finde. Die sind auch, es gibt diese toxische Männlichkeit, ist auch viel weniger da. Du hast viel mehr jüngere Männer und Menschen,
die. Ist das sicher? Also, ich meine, oder bewegen wir uns nur in einer Bubble, in der das so ist? Weil auf der anderen Seite nehme ich wahr, dass zunehmend gerade Jungs verseucht werden von diesen rechten TikTok-Narrativen. Ja? Also okay, wieder viel stärker in dieses Homophobe und so weiter reingehen.
Ich glaube, das geht aber in beide Richtungen. Ne? Also gerade
wenn wir jetzt schon
TikTok und so reden, es gibt 2 Parteien, die in Deutschland TikTok richtig aufgeschnitten haben.
Genau, die Linke und die AfD.
Die eine wenig,
die andere
nicht. Ja. Und da siehst du auch wiederum das Thema Leitkultur und Thema Massenmedien und die Massenpolitik, ich nenne die Massenpolitik, also die ganzen etablierten Parteien, vermeintlich etabliert, die halt auch nicht mehr eine Verbindung zu den gesellschaftlichen Themen haben, sondern die in ihrer Bubble leben. Mhm. So, und das ist halt diejenigen, die halt auch die Bubble verlassen. Ich meine, für AfD ist einfach, weil die müssen nur provozieren. Und damit erreichen sie gerade Menschen, die halt frustriert sind, weil sie nicht gesehen fühlen.
Was nachvollziehbar
Joghurt, ist. Tatsächlich. Total nachvollziehbar. Ja. Das ist psychisch vor allem, die müssen auch nichts beweisen, weil die sind aktuell nur in der Opposition.
Ja.
Und dann hast du tatsächlich eine Partei wie die Linke zum Beispiel, die halt auch ihre Themen hat, aber trotzdem Thema Gerechtigkeit ganz vorne pusht und sagt so, wir sind eine solidarische Gesellschaft, die wir brauchen. Mhm. Wir müssen aber nicht in einer Planwirtschaft und Kommunismus leben. So, mhm. ne? Und das ist halt, diese Realitäten natürlich gehen aufeinander und ich sehe dann aber auch, dass die jungen Menschen auch in einer Zeit leben, die viel politischer sind, auch viel, viel polarisierter und das aber auch, das macht mir trotzdem Hoffnung. Mhm. Also klar, wenn ich jetzt die Umfragewerte von AfD sehe mit 26%, ich habe heute Morgen so saß ich beim Kaffeetrinken mit meiner Ex-Frau, weil wir halt einen Schulaustausch unseres Sohnes besprechen mhm. sollten und ich habe ihr gesagt, ich habe zum ersten Mal in diesem Land tatsächlich nach 24 Jahren habe ich das Gefühl gehabt, fuck ey, also ich habe mich noch nie so unwillkommen gefühlt in dem Land, die meine Heimat ist. Sondern ja, ich lebe hier am längsten, also ja. das heißt von meinen 42 Jahren 24 Jahre, mein gesamtes Erwachsenenleben habe ich in Deutschland gelebt, ich bin Deutscher, ich ja. fühle mich auch Deutscher, ich fühle mich auch mit diesem Land verbunden,
ja.
tief verbunden in meinem Herzen und dennoch diese ganzen Aussagen von Herrn Merz und anderen, wo ich dachte so, ja. euer Ernst jetzt?
Also wir nehmen jetzt am 31. März auf, ja. gestern ja. sagte er irgendwie 80% der Syrer in den nächsten 3 Jahren wieder nach Hause. Ja.
Vor allem wie? Also ja, ihr kann es gerne wollen, aber wenn ihr denkt, dass ihr damit jetzt 26% AfD jetzt runterdämmen kann, Leute werden im Zweifelsfall immer das Original wählen und genau. sagen, guck mal, die hatten recht. Also das ist
ja letztlich schon wissenschaftlich alles durchgerechnet und bewiesen, wenn man so will, ja, ja. dass es nicht funktioniert, so ja. zu agieren. Und,
verrückt. Und
das sagt ja auch eigentlich auch nur aus, dass diese Leute eigentlich nie willkommen waren und nicht willkommen sind und so schnell wie möglich sich wieder verpissen sollen. Und das ist ja einfach, ich finde es einfach total krass.
Ja. Naja, vielleicht mal...
Also ich finde das ja auch ganz gut, also wenn die irgendwann wieder zurückgehen, weil es ist im Zweifelsfall ihr Land oder wenn sie sich entscheiden, wenn, ja, entscheiden können, aber dazu muss es halt auch Voraussetzungen geben. Aber einfach zu sagen, ja, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das in den nächsten 3 Jahren passiert, sagt für mich eigentlich nur, die sind einfach nicht willkommen, schlicht Punkt. Ja.
Naja, Deutschland muss man natürlich immer so betrachten, ne? Von all den Ländern, die eine Migrationsgeschichte haben. Wir hatten ja keine Kolonien und die Kolonien, die wir hatten, wissen wir ja, was wir draus gemacht haben. Mhm. Ne? Es sind Völkermord in Namibien. Mhm. Also wir haben einmal vorgeübt.
Mhm.
Bis wir übrigens heute nicht
das anerkennen. Das System der Konzentrationslager übrigens, schon mal ausprobiert.
Ganz damals. Genau, also bevor wir halt 6,5 Millionen Juden vergast haben.
Mhm.
Furchtbar. Dennoch, ich meine... Hier leben Türken und andere also Arbeiter, die in den 60ern in dieses Land kamen, schon 4., 5. Generation sind, mhm. leben die über 60 Jahre, man nennt die immer Gastarbeiter.
Mhm.
Das ist schon für mich eine Frechheit, wo ich so denke, ey Leute, das sind keine Gäste mehr. Ja. Also weißt du, ich bin Gastronom, ich bin Gastgeber, ich sage immer, mein Gast ist kein König, mein Gast ist Gast.
Mhm.
Aber jemand, der 60 Jahre lebt, ist kein Gast mehr.
Ja.
Diese Menschen sind auch in der Gesellschaft aufgestiegen, haben studiert, haben Ausbildung gemacht, sind arbeitslos. Die sind in allen gesellschaftlichen Schichten vertreten.
Ja.
Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Und Deutsche müssen, Deutsche, also die Bio-Deutsche, müssen endlich mal lernen, dass auch die AfD hat keine Chance. Man kann es nicht mehr rückgängig machen. Das ist vorbei. Der Zug ist schon abgelaufen.
Ja.
Also der Zug ist schon alleine demografisch und gesellschaftlich abgelaufen. Also du kannst nicht mehr, weil ich glaube über 20 Millionen Deutsche, sogar noch mehr, haben einen Migrationshintergrund.
Ja.
Das heißt, du kannst nicht ein Viertel deiner Gesellschaft abschieben. Deswegen diese Fantasien, die können damit sagen, was sie wollen, sollen sich einfach verpissen. Also ich sage auch ganz offen und wer versucht mich hier abzuschieben, dem wünsche ich viel Spaß.
Mhm.
Ich wehre mich auch so. Sowas von, die werden sich sehr wundern.
Ja.
Dennoch finde ich, genau in dieser Diskussion, was Herrn Merz führt, wir haben zuerst einen Politik-Podcast dafür, um das abzuschließen. 3 Millionen Menschen in den nächsten 3 Jahren, so, oder das sind jetzt über 1 Million Syrer gewesen alleine, so, ne, sind 80% von denen gehen zu lassen. Ja, er kann es gerne versuchen, aber diese Menschen haben einen Status hier und so weiter, wir haben Gesetze. Ja. Wenn sie bleiben wollen, die werden bleiben und die meisten werden auch bleiben. Das ist halt so, Migration funktioniert auch so. Das ist auch bewiesen. Und wenn Menschen natürlich zurück in ihre Heimat gehen wollen,
die man noch nicht sicher ist. Die, einen großen Teil davon haben gute Jobs und auch Jobs, die...
Die brauchen wir übrigens.
Die wir brauchen. Ja, ja, also weil diese Menschen in Pflege, brauchen. In Krankenhäusern, ja, also...
Das ist immer das Beispiel. Schlimme, so Parteien wie AfD, die zwar immer alles anprangern, aber keine Lösungen anbieten.
Ja.
Und dann hast du die größte Volkspartei des Landes, die 26% der Stimmen immer noch bekommt und denkst so, Leute, seid ihr doof?
Genau. Also Handwerker, ja, so viele Handwerker, ja, die aus Syrien kommen. Liest ihr
keine Statistiken, oder? So liegen die euch nicht vor.
Ja.
Verrückt. Aber ich glaube in dieser Gesellschaft, dass wir sitzen gerade im Pulverfass auf einerseits, andererseits die Gesellschaft sehr politisiert, zwangsweise. Und das birgt auch Chancen für sich.
Finde ich auch.
Und ich glaube, ich habe die Jugend nicht aufgegeben. Ich gerade in meiner Bubble, aber andere... Genau. Ich sehe junge Menschen, ich sehe meinen Sohn schon mit 15, genau, wie politisch aktiv er ist.
Kinder, ja.
Deine Kinder, genauso. Meine Nichte, mein Neffe. Das sind ganz tolle junge Menschen mit Anfang 20, die mir sehr viel Hoffnung machen. Also die mir echt so mich total emotional rühren, weil ich so denke, wow, ihr seid echt gut geraten. Und nicht nur dank euren Eltern, sondern auch ihr bringt auch selber was mit. Und diese Zeit tut das mit euch. Da ist Hoffnung. Da ist definitiv Hoffnung. Und ich glaube... Wie auch schon sage, so, wir wehren uns. Also, wenn.
Ja.
Und das ist auch mit Wein genauso. Die Winzer sollen sich auch mal jetzt, um diese Brücke zu schlagen, die sollen sich auch wehren, bitte.
Ja.
Die sollen sich auch mal an den Kampf anschließen, ihren eigenen Kampf und ihr Überleben. Es ist und genau zum Thema Kultur. Es ist ein sehr wichtiges Thema, diesen Kulturkampf auch durchaus dann sich auch mal für sich zu definieren, zu sagen: Okay, das, was wir hier machen, ist nicht nur Handwerk, ist auch ein Kulturgut. Wir haben eine Daseinsberechtigung und zur Not werden wir vielleicht ein bisschen weniger getrunken, aber dann finden wir auch neue Wege, andere Absatzkanäle und wir positionieren uns auch anders und gehen auch aus der Komfortzone raus. So, ne? Also ich verstehe, dass ein 80-jähriger oder 70-jähriger Winzer keinen Bock mehr drauf hat, verstehe ich total und ich finde es okay.
Ja, absolut. Und das.
Ja, aber gerade junge Leute müssen einfach, Punkt. Also
es ist herausfordernd, weil der Winzer ja, die Winzer, die Winzerin ja sozusagen das ganze Spektrum abdecken müssen, also von der Landwirtschaft, von der Produktion über die Erzeugung des Endproduktes bis zum Verkauf und Marketing. Das ist schon, ne, also gerade für so EinzelkämpferInnen schon echt auch ein Ding. So, das macht ja sonst niemand eigentlich.
Das ist die einzige Lebensmittelhandwerk, die ich kenne, wo eine Person alles macht.
Mhm.
Also ich kenne keinen Bäcker, oder es gibt paar sicherlich, aber der Getreide anbaut.
Ja.
Und das sät und das erntet und so. Nee, der kauft sein Getreide oder sein, der Brauer.
Kauft halt auch Malz, die fertigen Zutaten.
Und Wasser und Co. und Hefe und macht das.
Ja, genau.
Und Wein ist halt deswegen speziell, also über das Jahrgangsprodukt hinaus.
Mhm.
Und das machst du auch umso komplexer, auch umso schöner, weil du das erleben kannst. Wenn du auf einmal auf einem Weinberg gestanden bist und wir sind die Glücklichen von vielen, die das schon durften, auch da arbeiten durften. Ich finde es sehr faszinierend, auch wenn du in verschiedensten Weinkellern stehst, die komplett unterschiedlich sind, aber zu den Menschen passen, diese Weinkeller sitzen. Das ist auch toll.
Ja, total.
Das sind individuelle Geschichten. Und auch damals, als ich dann auch 23 dann aus Kitchener raus, Weinthema, Raul sowieso ganz langjähriger Freund, einer meiner engsten, besten Freunde, der auch für mich nochmal einen anderen Platz hat, weil so, ne, ist ein guter Freund, der auch in schlechten Zeiten für mich da war und umgekehrt, so, was auch schwierig war. Und er hat ja damals ja bei Corona, haben sie ja mit den Jungs von Klinker About Last Summer, dieses Projekt, wo sie halt diesen Naturweinhandel angefangen haben mit Wanderdan, das war ihr Portfolio teilweise natürlich, größtenteils aus Osteuropa, auch sehr speziell, war für viele ist es gar nicht so erkennbar als Weinbaugebiet, ne? Viele wissen das nicht und das ist ein ältestes Weinbaugebiet Europas eigentlich, da wird über seit 1000 Jahren, schon seit römischer Zeit auch teilweise Wein angebaut, ne? Weinberge, diese Kultur, gerade Slowenien, das alte K&K, kaiserlich-königlich, also
genau.
Ne? Ungarn, Österreich,
Tschechien, genau, und dann halt wirklich, ja.
Richtig schön, weiter Norditalien. Zur
Schwarzmeerküste, tatsächlich.
Ne? Georgien sowieso, war ich auch schon da, sehr auch spannendes da. Land. Türkei, Anatolien, meine alte Heimat.
Armenien taucht mittlerweile zunehmend auf, natürlich auch genauso alt. Wir haben auch,
also die türkische Weinberge waren auch bis zum armenischen Genozid halt vor allem in christlicher Hand, weil die Christen haben Wein angebaut.
Ja.
Armenier haben sogar ein Fasten übrigens, ne? Die fasten jedes Jahr. Es gibt eine Fastenzeit, wo Armenier keinen Trauben essen dürfen.
Okay.
Das ist richtig toll.
Okay.
Also ich habe einen sehr guten Freund, Levon. Das ist einer der Top-Sommeliers der Türkei. auch ein Istanbuler Armenier, und der kennt sich halt damit. Die haben übrigens auch einen Wein, machen sie aus den ältesten Weinbergen Europas, über 1800 Meter in Anatolien. Ich bringe dir mal, ich habe eine Flasche zu Hause, können wir mal probieren.
Okay, das ist da Richtung Ararat oder wo ist das?
In der Nähe, ja, in der Nähe von Ararat, ja, ganz
okay.
Schon spannend, also diese Geschichte.
Es gibt ja auch in der Türkei wahrscheinlich die meisten unentdeckten Reben, ne? Also Rebsorten.
Es gibt immer, also ich glaube, viele sind schon entdeckt und man wusste die, aber die wurden dann irgendwann mal natürlich auch nicht mehr angebaut, weil man muss sagen, zum Beispiel über die Türkei, Türkei ist der größte Rosinenproduzent der Welt, das heißt, Türkei hat die meisten Weinberge der Welt, ertragsreichsten. Aber nur 2% wird für Weinbau benutzt. Also ne, die meisten Bauern auch in Anatolien, die so ein bisschen auch in konservativen Ecken kommen, die haben noch gar keine Verbindung dazu und sie würden das auch einfach Tafeltraube und ciao.
Die meisten Weintrauben, also die guten Rebsorten für Wein, die sind jetzt nicht unbedingt die besten Rebsorten für Tafeltrauben.
Ganz genau, das ist umgekehrt. Und dennoch hast du ein sehr altes Terroir, sehr tolle Böden und vor allem sehr unterschiedliches Klima. Ne? Also von Osten Sommer plus 40, Winter minus 20 bis halt Mittelmeerküste einfach konstant so Richtung Mittelmeerklima. Also ist schon verrückt und in Anatolien hast du nicht gesehen. Aber wir haben halt mit Raul und damals dieses Naturweinthema immer mehr reingefuscht und dann irgendwann mal auch das Vertriebsthema immer wieder darüber gesprochen. Und ich meinte irgendwann mal so, wollen wir nicht vielleicht mal ein gemeinsames Event machen? Mhm. Ich komme nämlich von Event, habe ja schon ein paar Jahre Event-Erfahrung. Raul ist auch übrigens auch gelernter Koch und Gastronom, auch schon immer gewesen, auch als Großhändler. Und dann hat mit Lia noch, das Rauls Freundin, eine ganz gute Freundin von uns, die ist eine Marketing-Expertin, und waren da auch natürlich unser Weinexperten auch in dem Team. Wir haben den Gaumendisco angefangen und seit 23 auch im Sommer das erste Mal gemacht. Und das war auch die Idee, wie können wir das Thema Naturwein den Menschen näher bringen, ohne dass die gleich so, weil ganz oft so, ne, hast du immer Vorurteile, weil sie irgendwann mal irgendwo einen Wein getrunken haben, der naturbelassen ist, der aber echt ein Schrott war. Und davon gibt es leider auch einiges.
Ja.
Und Leute denken sich, nee, diesen Essigsäure, das will ich nicht. Kann ich ja total nachvollziehen, ich will es auch nicht. Aber es gibt richtig tolle Naturweine und wir haben gesagt, und von klassisch bis naturig. Dann haben wir dieses Gaumendisco angefangen. Das war halt die Idee, wir bringen halt die Weine, wir sind sehr gut vernetzt in der Hamburger Gastronomie, wir bringen die Gastronomen, wir machen ein Weinpairing für jeden Gastronomen mit seinem Essen und machen ein geiles, tolles Festival, 1 bis 2 Mal im Jahr. Und dazu gibt es auch eine musikalische Begleitung mit DJs. Das heißt, du kannst kommen, essen, Wein trinken, Spaß haben, Sachen probieren und dir einen wunderschönen Tag machen und wieder nach Hause gehen.
Ja.
So, das so entstand ein Gaumendisco, was auch sehr gut angenommen wurde und erfolgreich ist. Und dann haben wir irgendwann gesagt, vielleicht sollten wir eine Messe machen. Und das war vor allem Wanders auch langer Traum und Wunsch, weil sie sehr viele Jahre auch mit dem Thema schon arbeitet. Und inzwischen, wir haben ja Gluck dann
das
ins Leben gerufen. Das ist jetzt am 25. April tatsächlich, also in wenigen Wochen, ihr Lieben. Wir haben noch Tickets
bestellt. Keine Messe geworden, sondern ein Fest. Ein Naturweinfest.
Das ist ein Naturweinfest, / Messe. Wir haben über 70 Winzer aus Europa. Richtig tolle Weingüter, von klein bis Newcomer bis bekannte Namen. Und das wird sehr, sehr schön.
Ich habe auch übrigens noch eine Karte zu verlosen.
Sehr gut, ja, definitiv. Und wir machen auch eine Kantine. Wir sind in einer Kirche, hier in Kulturkirche in Altona. Das bauen wir dann alles da auf. Wir haben draußen eine Kantine, die wir machen. Da kommt extra so ein ganz toller Bauer aus Mangalitzer Schweinzüchter,
Gora, aus Polen,
aus Slowakei.
Slowakei,
also Nordungarn, Südslowakei.
Ja.
Der macht Langosch, diese geiles frittierte Hefeteiggebäck mit so Schmalz und vegetarisch, vegan und hast du nicht gesehen und auch mit Schweineschmalz, also richtig lecker. Dann machen wir natürlich eine tolle Risotto, passend zum Wein, mit nachhaltigen Pilzen. Dann gibt es Austern natürlich mit den Jungs von Austernregion. Dann haben wir das schöne Brot von Fufu, von Ivo, von Wolas, das tolle Sauerteigbrot, auch so ein bisschen als Käsestullen und eine tolle Bar draußen, also wer nicht auf die Messe kommen möchte, weil es ihm vielleicht zu viel Wein ist, der kann trotzdem in die Kantine kommen, die ist ja öffentlich zugänglich. Aber die Messe wird richtig toll.
Okay, also die Kantine ist öffentlich zugänglich und
Wir haben hier im Kirchgarten tatsächlich.
Im Kirchgarten und in der Kirche selber wird es 70 mittlerweile.
70. Ich glaube, der
Wahnsinn.
Endsumme, wir liegen bei 71, 72, klar, jetzt
nicht
Endspurt.
Okay.
Ja. ein, zwei gehen, können doch nicht, ein, zwei neue kommen dazu, aber ja, die Zahl des 70 ist echt groß. Also ist, allerdings, ist schon echt nicht klein. Ich meine, du kennst ja, ja, genug Messen.
Ja.
Das ist eine komplexe Aufgabe.
Das stimmt, aber man muss ja auch nicht alles schaffen.
Nee, aber wir haben jetzt...
Und spucken nicht vergessen, weil sonst halt hätten wir es eh nicht durch.
Ganz genau, also auf jeden Fall ordentlich spucken.
Ja.
Das macht man in den ersten Messen immer nicht. Dann nach dem fünften Wein, das schon, sind die ganzen Lampen an.
Genau. Und nach 10 kriecht man da raus.
Ja, und es gibt sehr tolle Weingüter, die sehr spannende Sachen dabei haben. Und ich würde immer jedem empfehlen, vorher einmal so einzustudieren, wer ist da, auf wen habe ich Bock, wo will ich hingehen.
Also einen Plan machen.
Ja,
Plan macht immer Sinn bei sowas, ja.
Definitiv. Und wir haben übrigens auch, auch eine Gastrozeit, also für Profis aus der Gastronomie, Sommeliers, auch Händler aus anderen Städten, die können auch mal natürlich von 12 bis 2 kommen.
Mhm.
Da sind die Endkonsumenten nicht dabei, die können erst ab 14 Uhr.
Macht das auch Sinn, ist ja auch gut.
Ja. Ganz bewusst.
Weil die einfach auch nochmal anders probieren und ja, sonst werden die Trauben an den Städten einfach auch, ja, zu groß und dann, die wollen ja auch einfach andere Dinge wissen.
So, ja, ne? Man kann einfach mit den Winzern auch sich anders unterhalten, ja, das ist auch für die Winzer ganz toll,
ja,
und für das Fachpublikum auch.
Ja, ja, das ist sehr schön. Das ist jetzt die erste Look.
Ja.
Und hoffentlich
nicht die letzte.
Der Auftakt einer Reihe, weil das einmal zu machen ist das eine.
Ja.
Und das dann tatsächlich zu einer Tradition werden zu lassen, ist nochmal eine ganz andere Aufgabe.
Ja.
Wäre aber gut, wenn's passiert, weil ich habe ja jetzt letztes Jahr den Riesling-Swag nach Jahren der Corona-Pause und so weiter auch wieder ins Leben gerufen, nachdem wir das vorher zweimal gemacht haben. Und ich finde, dass so einer Stadt wie Hamburg das schon auch ganz gut zu Gesicht steht, wenn es einfach auch gute Weinveranstaltungen gibt. Ja.
Und wir haben auch, also
über den Grauburgunder hinaus, so, ne, den allgemeinkonsumierten.
Ja, und der.
Wobei es den auch geben wird, mit Sicherheit auf der Gluck, weil es gibt ja auch guten Grauburgunder.
Es gibt auch guten, sogar Maischevergorener,
auch das,
den wir sehr begrüßen, sehr mögen, tatsächlich. Ja. Vor allem aus Slowenien.
Ja,
du, am Ende des Tages, ich finde auch Wein das Schöne, du kannst immer mehr lernen, du kannst dich immer mehr da reinfuschen. Es gibt immer Sachen, die dich überraschen werden. Und klar, man kann deine Sensorik arbeiten, dein Wissen über Regionen, über die Weingüter, über die. Am Ende, für mich das Schönste ist, die Menschen, die diesen Wein machen, die sind ganz besonders. Und wie mit allen Menschen, man muss nicht jeden mögen. Aber ich finde, wenn ich die Menschen mag, mag ich auch ganz oft auch deren Weine.
So. Genau.
Das hat schon, da gibt es eine Korrelation.
Ja.
Und ich finde es auch ganz toll zu wissen, dieser Mensch hat diesen Wein gemacht. Und das ist halt auf jeden Fall was ganz Tolles, ein Gesicht dazu zu bekommen.
Finde ich auch.
Deswegen solltet ihr auch mal kommen, um Gesichter zu euren Lieblingsweinen zu bekommen. Und vielleicht, ihr mögt auch die Gesichter. Und vielleicht könnt ihr auch mal besuchen zum Beispiel. Ne? Also man kann auch zu den Weingütern noch fahren.
Genau.
Zum Beispiel mein Sohn macht jetzt ein Landwirtschaftspraktikum, da ist eine Waldorfschule hier, in der Fischersallee hier in Ottensen.
Ja, meine Tochter auch.
Ja, wie vielte Klasse?
Achte.
Ja, meine ist neunte.
Mhm.
Und die machen Landwirtschaftspraktikum, der fährt jetzt zum Leo Sommer im Juni mit seinen, wir haben es das organisiert, also ich habe mit Leo das organisiert, netterweise auch ganz lieben Gruß an dieser Stelle, an den lieben Leo. Ganz toller Winzer, hat sehr schöne Weine, übrigens auch hier in Oxhof bei Christian könnt ihr die kaufen. Und ja, Leo nimmt die Jungs 3 Wochen mit.
Zumindest für die hier in Hamburg wohnen.
Für die, ja, sonst auch im Internet könnt ihr bestellen bei Leo und sonst wo. Auf jeden Fall aber.
Er ist schon Unternehmer.
Ja. Ich verdiene ja damit nichts, aber nee, Freunde muss man unterstützen.
Ja, ja.
Aber der nette Leo meinte auch zu mir am Telefon, du, es gibt viel Laubarbeit im Juni und die Jungs müssen ordentlich arbeiten. Ich so, du, gar kein Problem, lass die mal leiden. Also das ist halt, es ist aber auch schön, das ist richtige Handwerk. Mhm. Jetzt 3 15-Jährige fahren hin, werden 3 Wochen ackern, dann wissen auch, was, wie viel Arbeit das ist.
Und
hoffentlich werden das ein oder andere Glas auch probieren dürfen und werden dann viel kichern und lachen, aber ja, ich finde es schön. Das ist halt, deswegen auch die Menschen sind wichtig, dass man die kennt, dass man die mag. Ja. Tolles Produkt. Also ich freue mich auf Gluck sehr.
Ja. Und wenn ihr kommt, dann bekommt ihr auch zum Onu ein Gesicht. Jetzt habt ihr ihn gehört, aber wenn ihr zur Gluck kommt, dann wird er da auch rumlaufen und
definitiv.
Im Zweifelsfall kommt ihr an der Kantine mit ihm ins Gespräch.
Ja.
Onu, ich danke dir für dieses Gespräch.
Vielen Dank,
mein Lieber. Viel Glück für die Messe. Nein, für das Naturweinfest.
Ganz klar, Naturweinfest. Und für diejenigen, die zu Gaumendisco wollen, die gibt es wieder im Sommer. Ja. Wir machen das nach den Sommerferien im August, planen wir eine große Gaumendisco. Mhm. Dazu gibt es morgen ein Auftaktmeeting auch.
Okay.
Es wird auch spannender.
Also im Zweifelsfall einfach dem Uno auf Instagram folgen, das macht Sinn.
Schadet nicht.
Ciao.
Ciao. Vielen Dank.